Herzlich willkommen heute hier auf der Schatzinsel. Ich will heute unseren Vortrag zu Alternativen zum heutigen Wirtschaften mit euch teilen und es geht darum, wie können wir uns denn eigentlich unsere Wirtschaften anders vorstellen? Das ist ein Vortrag, der am Montag, dem 26. Januar 2026 stattfand und wir da eigentlich in der Woche Reclaim the Economy, also die Ökonomie zurückgewinnen, uns dort beteiligt haben und dort einfach mal vorgestellt haben, was wir bei Goliath Watch schon darüber nachdenken, wie können wir eigentlich wirtschaften, das sozial und ökologisch und demokratischer ist. Ich bin Thomas Dürrmeier, bin Geschäftsführer bei Goliath Watch und dort im Bildungsteam auch tätig. Dann steigen wir doch ein in diesem Vortrag. Werde ich in den nächsten 40 Minuten so einen Überblick geben, was sind die Grundlagen, wenn wir darüber nachdenken, wie ein anderes Wirtschaftssystem ausschauen soll. Was wären denn die Ziele eines solchen Wirtschaftens? Was müsste eine solche Wirtschaft erfüllen? Und dann verschiedene Wirtschaftskonzepte, Alternativen vorstellen und schließen mit einem kurzen Ausblick, wie kommen wir denn da eigentlich hin? Unsere Reihe Wirtschaft verstehen findet aktuell alle 2 Monate statt und wir wollen dort einfach einen also Online-Vortrag oder eigentlich einen netten und einfachen Einstieg und in den Austausch kommen, wie funktioniert Wirtschaft, insbesondere für alle, die nicht den Wirtschaftsteil lesen. Fangen wir doch mal an, Teil 1, Grundlagen. Wenn wir über Wirtschaft nachdenken, kommt man vielleicht einfach an 2 Autoren nicht vorbei. Das eine ist Karl Marx, der halt sagt, das kapitalistische Konkurrenzsystem funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite im deutschsprachigen Kontext Ludwig Erhard, der in Westdeutschland das Konzept der sozialen Marktwirtschaft erfunden hat. Ja, also sollen wir eine Konkurrenzwirtschaft haben oder sollen wir die Konkurrenzwirtschaft grundsätzlich abschaffen? Das sind also nur 2 Pole in dieser Debatte. Aber wo steht denn unser Wirtschaftssystem heute? Ich habe bereits in einer Podcast-Folge zum Thema, wo denn die Wirtschaft im Jahr 25 stand und welches Wirtschaftsjahr 2026 wir hineingehen, ja so 6 Ziele funktioniert, wenn wir über Wirtschaften nachdenken. Das eine ist das ganz klassische magische Viereck, das aus 4 Elementen besteht: Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, Vollbeschäftigung und ausgeglichene Handelsbilanz. Und wir würden sagen, das ist eigentlich viel zu verkürzt, deswegen muss man das einfach ergänzen mit dem Donut, also mit der Theorie, dass unser Wirtschaften grundsätzlich nicht unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören soll, also die planetaren Grenzen. Und auf der anderen Seite das soziale Fundament, also jeder muss eigentlich sein soziales Auskommen haben, also es muss eine Untergrenze geben im Bereich von Armut. Also jeder braucht ein vernünftig gutes Leben. Und das letzte Kriterium, was uns auch nochmals total wichtig ist, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, muss es die Demokratie nicht zerstören. Wir müssen auch die Demokratie weiterdenken in der Wirtschaft. Also wir brauchen Wirtschaftsdemokratie als Leitprinzip. Wenn wir uns das heute anschauen, wie denn die Bundesrepublik strukturiert ist, wir nehmen jetzt auf, am 28. Januar stellen wir fest, ja, das Wirtschaftswachstum wird das Jahr 2026 zurückkommen und wir haben eigentlich relativ gute Preisstabilität mit ungefähr 2% Inflation, Preissteigerung. Also alles schaut relativ gut aus, was eigentlich auch eine marktradikale neoliberale Position fordern würde. Wenn wir uns aber dann keynesianische Punkte anschauen, wie die Vollbeschäftigung, schaut es relativ schlecht aus. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt an, ist aktuell auf einem relativ hohen Niveau. Insbesondere ist der deutsche Arbeitsmarkt relativ schlecht, weil wir den größten Niedriglohnsektor haben in Mittelwesteuropa. Und bei der ausgeglichenen Außenhandelsbilanz ist natürlich meistens ein relativ großes Desaster in der Bundesrepublik. Wir haben einen mega krassen Exportüberschuss. Dann gehen wir mal weiter im Bereich Demokratie. Deutschland sieht jetzt eigentlich gerade mega ideal aus, weil erstens mal die Wirtschaft meistens werden die wirtschaftsdemokratischen Mitbestimmungselemente immer stärker angegriffen. Und wir erleben ja auch, dass immer stärker demokratische Elemente angegriffen werden. Ich sage jetzt nur mal, was rechtsextreme Parteien machen, aber auch wie zum Beispiel mit Zivilgesellschaft umgegangen wird und wie stark eigentlich Streiks kritisiert werden. Und jetzt vielleicht der große Hauptpunkt, die Donut-Variante. Wir sind ganz klar außerhalb der planetaren Grenzen. Eigentlich ab Mai sollte in Deutschland nichts mehr produziert werden, weil wir dann unsere natürliche Lebensgrundlage zerstören. Und wenn man sich die Armutsquote anschaut, wir sind jetzt bei Armutsgefährdung zwischen 17 und 20%. Also mindestens jeder Sechste in Deutschland hat kein existenzsicherndes Auskommen in diesem Wirtschaftssystem. Und das ist im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern extrem hoch. Also wir stellen halt fest, im Bereich einer stabilen Weltwirtschaft, im Bereich sozial-ökologischer Kriterien versagt dieses Wirtschaftssystem. Und im Bereich Vollbeschäftigung und Demokratie schaut es nur sehr mittelmäßig aus. Wenn wir uns das jetzt global anschauen, ist das Bild noch schlechter unseres Wirtschaftens. Ja, klar, gibt es ein globales Wirtschaftswachstum, also der materielle Wohlstand steigt, aber auch die Preisstabilität ist jetzt nicht relativ hoch und in allen anderen vier Bereichen schaut es sehr schlecht aus. Wir haben extrem schlechte Arbeitseinkommen, wir haben extrem große Ungleichgewichte im Welthandel, wir haben extrem schlechte demokratische Strukturen und sozial-ökologisch schaut es sehr schlecht aus. Also dieses aktuelle Wirtschaften führt nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Dann muss ich fragen, in welchem Wirtschaftssystem wir aktuell leben. Der wirtschaftswissenschaftliche Grundbegriff ist natürlich Kapitalismus. Jetzt soll es erstmal als analytischen oder als kritischen Begriff verstanden werden. Das heißt, wir haben zwei große Elemente. Die großen wirtschaftlichen Strukturen, also Fabriken, Produktionsanlagen, sind in privater Verfügungsmacht. Also wir haben eine sehr starke diktatorische privatwirtschaftliche Entscheidungsmöglichkeit. Die Eigentümer können entscheiden, was da passiert. Also Beispiel Elon Musk, Tesla, die VW-Eigentümer. Klar hat man noch eine Miteigentümerschaft des Landes Niedersachsen. Auch bei VW habe ich einen relativ starken Einfluss der Familie Porsche. Und das Zweite, was eigentlich eine kapitalistische Wirtschaft ausmacht, ist, dass eigentlich eine sehr starke Abhängigkeit ist von Lohnarbeit. Ich muss arbeiten, sonst wird es halt schwierig, mein Konto zu füllen und einkaufen zu gehen. Also ich habe den Druck zu arbeiten, also in einer Lohnarbeit nachzugehen. Viele Arbeiten, wie zum Beispiel Care-Arbeit, wird ja nicht entlohnt. Ja, und wir haben halt eine sehr starke undemokratische Organisation der Unternehmen und Betriebe. So. Also ich habe insbesondere letztes Jahr einen Artikel geschrieben, was hindert uns denn eigentlich daran, in eine sozial-ökologische Zukunft zu kommen und habe da drei große Faktoren aufgemacht, die uns halt nicht zur Verteilungsgerechtigkeit führen und die planetaren Grenzen halt unserer Wirtschaften übersteigen. Das sind einmal mal, dass wir eigentlich eine mega krasse Marktkonzentration haben, was das Hauptthema ist von Goliath Watch. Wir haben einfach Großkonzerne, die ganz massiv sowohl in der Bundesrepublik, aber auch weltweit die Wirtschaftsstrukturen und die Lieferketten und Wertschöpfungsprozesse kontrollieren, was zu einem Einkommensverlust bei den Endverbrauchern ungefähr von einem Fünftel führt. Wir haben eine mega krasse Konzernvermachtung. Durchschnittlich kontrollieren vier Konzerne einen Wertschöpfungsschritt. In digitalen Märkten ist es nur noch ein Konzern. Also Beispiel Amazon kontrolliert den Onlinehandel. Und das führt zu mindestens zu 20 zu 10% Zerstörung der Wirtschaftsleistung und durch die Umverteilung von den Endverbraucherinnen zu den Großkonzernen zu 20% Einkommensverlust. Das ist das eine, was natürlich ganz massiv den Umbau oder aktuell unsere Wirtschaften prägt. Das zweite ist, wir haben in Berlin ca. 25.000 Konzernlobbyisten. 25.000. Wir haben ja unter 1.000 Bundestagsabgeordnete, aber über 25.000, das heißt mindestens 25 Lobbyisten pro Bundestagsabgeordneten von Unternehmensseite. Das ist krass. Das verhindert dann total viel, dass natürlich Stimmen für mehr Wirtschaftsgerechtigkeit eigentlich nur sehr schwer in Berlin durchkommen und sehr stark an dem Rückgrat der Bundestagsabgeordneten hängt. Und das Dritte ist, ja, wir haben eine mega krasse standortnationalistische Perspektive. Man will auf dem globalen Weltmarkt als Volkswirtschaft wettbewerbsfähig sein und da werden viele andere Ziele wie Ökologie und Soziales untergeordnet. Man erinnert sich ja an diese Aussagen, das können wir uns nicht leisten, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, das eine und das andere ist, wir haben eine mega krasse marktfundamentalistische Ideologie. Es wird ganz massiv gesagt, wir müssen das tun. Es gibt keine Alternative. Jetzt mit der Merz-Klingbeil-Regierung zum Beispiel sehr eklatant. Wir müssen alles für die Großunternehmen tun und dann wird es schon allen irgendwie gut gehen. Diese Vorstellung, einer angebotsmarktradikalen Wirtschaftspolitik sind massiv widerlegt. Selbst der Sachverständigenrat, der eigentlich auch eine eher marktradikale Position grundsätzlich hat, sagt, wir haben ein Nachfrageproblem, wir haben ein Problem bei den Einkommen, also bei den Verbraucherinnen und bei den Löhnen. Ja, trotzdem macht die aktuelle Merz-Klingbeil-Regierung weiterhin eher alles für Großkonzerne. Und das führt natürlich dann zu einem Wirtschaftssystem, das massive negative Folgen hat. Ja, massive Marktkonsumförderung oder Werbung, Propaganda, die Menschen einfach verleitet, gewisse Produkte zu kaufen. Wir definieren uns stark, wir haben eine Naturzerstörung, wir haben extrem krasse Menschenrechtsverletzungen, was ja das auch zeigt, warum wir ein Lieferkettengesetz brauchen. Und wir haben extrem negative Folgen. Und das zeigt auch, wenn wir uns international die Zahlen anschauen, also die Folien von diesem Vortrag liegen ja bei uns unter goliathwatch.de Zukunft. Da könnt ihr euch gerne dann auch die Slides einfach mal anschauen mit den ganzen Grafiken und Statistiken. Aber jetzt zum Punkt. Dieses Wirtschaftssystem hat aktuell keine Mehrheit mehr hinter sich. Diese massive monopolkapitalistische Konkurrenzstrukturen werden von der Mehrheit der Menschen abgelehnt. In Deutschland nach aktuellem Umfang 55% wollen ein anderes wirtschaften. Das kann natürlich jetzt eine Umgestaltung sein hin zu einer mehr sozial-ökologischen Konkurrenzwirtschaft, aber die jetzige Form unseres Wirtschaften wird massiv von vielen Menschen global abgelehnt. Also ist die Frage, was sind die Alternativen? Es gibt eine Standardalternative, wie zum Beispiel, man sagt, man macht halt jetzt so eine grüne soziale Marktwirtschaft. Da sind wir relativ skeptisch. Das wird auf jeden Fall so eine Rückkehr in die 50er, 60er Jahre keynesianischer Marktregulierung führen. Das ist sicher machbar, wird einige Probleme lösen, aber ist für uns längerfristig nicht stabil und wird insbesondere die Grundprobleme, mega krasse Konzernvermachtung, mega krasse globale Folgekosten, Leben auf den Ländern des globalen Südens nicht lösen. Und wenn wir jetzt so weitermachen, hat das auch extrem große ökologische Wirkung. Wir gehen ja aktuell wieder in eine 3-Grad-Welt. Das heißt, wir werden die Durchschnittstemperatur um 3 Grad erhöhen. Das führt zu ökonomischen Schäden. Man kann schlecht sagen, was halt über 2 Grad passiert, aber irgendwas zwischen 10-50% des weltweiten materiellen Wohlstands werden wir verlieren. Also diese Wirtschaft zerstört sich auch selber den materiellen Wohlstand. Und wir sehen jetzt auch, wenn wir uns dann verschiedene Statistiken anschauen, dass ein gleicheres Wirtschaften, wie es sehr, sehr stark in den skandinavischen Ländern passiert, führt zu viel, viel besseren sozialen Ergebnissen. So die große Studie von Wilkinson und Pickett aus dem Jahr 2009, Gleichheit ist Glück. Also, wir sehen, ein anderes Wirtschaften ist machbar, ein anderes Wirtschaften ist möglich, ein anderes Wirtschaften ist sowohl wirtschaftlich als aber auch sozial sinnvoll. Und vom ökologischen Bereich her vollkommen klar, sagen ja auch die unterschiedlichsten Studien, wie müssten wir eigentlich auf die Klima- und die CO2-Ökonomie reagieren und wie müssten wir eigentlich in verschiedenen Bereichen reagieren. Also klar, wir müssen anders wirtschaften. Es gibt im Endeffekt ja verschiedene Bilder, wo man natürlich nicht hin will, wenn man über ein anderes Wirtschaften nachdenkt. Ich glaube, es wollen nur noch sehr wenige zurück in eine stalinistische Planwirtschaft wie in der DDR. Das ist vollkommen klar, dieses System hat sich vollkommen delegitimiert, insbesondere im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte und im Bereich wirtschaftlicher Effektivität. Das andere, wo wir natürlich nicht stehen bleiben wollen, ist weiterhin diese mega krasse monopolistische Konkurrenzwirtschaft, wo große Digitalkonzerne massiv das Wirtschaften dominieren. Und man will da sicher nicht auch hin in ein totales Überwachungssystem, wie es in China aufgebaut wird mit Social Scoring. Also man will ein demokratisches, soziales, ökologisches Wirtschaften, wo wir eigentlich dann, wie es in diesem Donut-Bild ist, ja eigentlich im Donut leben, sozial, ökologische Grenzen einhalten. Also die Umsetzung der Menschenrechte ist eigentlich erstmal sehr einfach zu formulieren. Es gibt genügend Beispiele global, wo das gemacht wird, zum Beispiel in der solidarischen Wirtschaft durch Genossenschaften, wie zum Beispiel in Spanien, in Mondragon, wo es die größte Genossenschaft der Welt gibt. Dann Norwegen oder die skandinavischen Länder zeigen ja, dass es mit einer viel, viel stärkeren sozialdemokratischen Orientierung viel, viel besser funktioniert. Oder wenn wir hier ein paar Kilometer, wir sitzen ja hier in Hamburg, ich nehme gerade in Hamburg auf, in Ottensen, man muss ja nur nach Dänemark fahren, da läuft es ja anders und besser. Und auch Nobelpreise in den Wirtschaftswissenschaften zeigen das, wenn wir uns jetzt Elinor Ostrom anschauen, mit der ganzen Debatte um Commons, um Gemeingüter wie Wikipedia oder um die Arbeiten von Amartya Sen, dass wir eigentlich anders wirtschaften, demokratisch wirtschaften, eigentlich viel, viel besser ist. Dann steigen wir mal ein, welche Alternativen gibt es denn? Über was kann man denn nachdenken? Und vielleicht die im deutschsprachigen Bereich vielleicht drei der bekanntesten Varianten sind die Donut-Ökonomie von Kate Raworth, die so eine Gesamttheorie uns gibt. Oder halt der Neosozialismus, diese Debatte von Klaus Dörre aus dem großen DFG, Industriesoziologischen Forschungsverbund von der Uni Jena. Und die Debatte, die aus Österreich kam, von Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie. Das sind so drei große Pfeiler der Debatte. Und da will ich ganz kurz jetzt drauf eingehen, bevor ich dann nochmal diese Debatte in diese gesamten Beispiele mal noch stärker öffne. So, was sagt denn Kate Raworth und wird es denn umgesetzt?
But as well as being regenerative by design, our economies must be distributive by design. And we've got unprecedented opportunities for making that happen. Because 20th century centralized technologies, institutions, concentrated wealth, knowledge, and power in few hands. This century, we can design our technologies and institutions to distribute wealth, knowledge, and empowerment to many. Instead of fossil fuel energy and large-scale manufacturing, we've got renewable energy networks, digital platforms, and 3D printing. 200 years of corporate control over intellectual property is being upended by the bottom-up, open-source, peer-to-peer knowledge commons. And corporations that still pursue maximum rate of return for their shareholders, well, they suddenly look rather out of date next to social enterprises that are designed to generate multiple forms of value and share it with those throughout their networks. If we can harness today's technologies, from AI to blockchain to the Internet of Things to material science, if we can harness these in service of distributive design, we can ensure that healthcare, education, finance, energy, political voice reaches and empowers those people who need it most. You see, regenerative and distributive design create extraordinary opportunities for the 21st century economy.
Das Buch, die Donut-Ökonomie, war eigentlich so eine Debatte, so eine Reaktion auf die plurale Ökonomik, auf die verschiedenen Theorieschulen und auf die Frage bei Oxfam, wie geht man mit Postwachstum um? Dieses Buch war eher nur gedacht für Studierende und für Wirtschaftswissenschaftlerinnen, führte aber zu einer riesigen globalen Bewegung vom Umbau der Wirtschaft. Also die Wellbeing Economy Alliance oder halt auch die DEAL, das Donut Economic Action Lab, zeigen, was global passiert. Beispiel Amsterdam. Amsterdam ist so einer der großen Leuchttürme, wo zum Beispiel die Bauvorschriften verändert wurden, wo die Verkehrsstrukturen verändert werden und wo Amsterdam bis 2050 eine Kreislaufwirtschaft, also die wollen in 25 Jahren eine 100%ige Kreislaufwirtschaft haben, dass also kein Müll mehr entsteht, dass die Ressourcen im wirtschaftlichen Tun bleiben. Gibt es total spannende, auch schon Fernsehdokumentationen drüber oder halt über dieses Wohnprojekt De Warren, wo ein Drittel der Fläche dieses Wohnhauses Gemeinschaftsfläche ist, was sehr ähnlich ist. Wenn man sich das mal anschaut, hier in Hamburg zum Beispiel mit der Fuchs-Genossenschaft hier in Altona. Aber man sieht zum Beispiel halt auch, dass Amsterdam dann sagt, wenn wir den Donut umsetzen, wir müssen halt die CO2-Faktoren senken. Amsterdam hat ja einen der größten europäischen Flughäfen. Deswegen wurde zum Beispiel der Flughafen Amsterdam Schiphol, wurden die Starts und Landungen auf unter 500.000 Flüge per Jahr reduziert. Was natürlich sofort internationalen Aufschrei führte, weil damit natürlich der Flugverkehr global gedrosselt wird. Ja, dann rief natürlich Joe Biden an in Amsterdam, aber das sind dann Maßnahmen, wie Städte wirklich progressiv vorwärts gehen. Gibt es auch in Brüssel, gibt es auch hier in Deutschland zwei Kommunen. Also es ist, was global massiv Dynamik aussetzt. Neuseeland setzt es um, oder wenn man sich auch das, was in der Labour Party stark diskutiert wird, in Preston in England, dort fangen Menschen an zu sagen, wir wollen sozial-ökologische Werte in unserer Kommune umsetzen und dort wird halt stark über Gemeinschaftsprojekte dann das umgesetzt. Dasselbe gibt es jetzt auch als eine Weltstudie mit dem Club of Rome, die mit den Grenzen des Wachstums und der Donutökonomie zusammen entstand, diese große Studie vor einem Jahr Earth for All, die Welt für alle, Also Wohlstand für alle weltweit. Ja, und diese Studie Earth for All zeigt eigentlich, wir müssen einfach umverteilen, wir müssen eigentlich die Demokratie ausweiten und wir müssen natürlich das Energiesystem umbauen. Das ist total cool, ist durchgerechnet und sieht man eigentlich, wie das global gehen kann. Und dasselbe gibt es auch für Deutschland. Und wenn man auf die Webseite geht, der Wellbeing Economy Alliance oder des SOI, des Zentrums für zukunftsfähiges Wirtschaften in Bonn, sieht man verschiedene, ja, steht jetzt auch schon in Köln, ja, sieht man einfach verschiedene Konzepte, wie das heißen würde, wie das sich ausbuchstabiert und dass es machbar ist. Also, heißt aus dieser ganzen Debatte um die Donutökonomie sieht man ganz klar, eine andere Welt ist machbar, die Prinzipien sind umsetzbar und finanzierbar. Was sind aber diese 7 Grundprinzipien? Also das erste Prinzip, wir brauchen ein anderes Ziel neben Wirtschaftswachstum, wir brauchen einfach sozial-ökologische Leitplanken, in denen überhaupt nur Wirtschaftswachstum denkbar ist. Ja. Das zweite ist, die Wirtschaft ist halt nur ein Teil der Gesamtgesellschaft. Das Wirtschaftssystem ist nicht das, auf dem sie also orientieren muss, sondern die Wirtschaft ist eingebettet. Fußnote für alle Fans der Theorie, Karl Polanyi, Wirtschaft ist eingebettet in soziale und politische und kulturelle Strukturen. Wir können die Wirtschaft nicht einfach irgendwie denken als freischwebendes Etwas. Das dritte ist, Menschen passen sich das an in den Strukturen, die sie leben. Es gibt eine Interaktion, eine Wechselwirkung zwischen menschlichem Verhalten. Sind Menschen gut, sind Menschen schlecht, kooperativ, nicht kooperativ, Ellbogen oder halt teilen Menschen miteinander in den Strukturen, wir sind. Wir müssen uns halt schon überlegen, welche Strukturen wir ausbauen, also ein Menschenbild, das davon ausgeht, Menschen werden durch die Strukturen verändert. Nein, wir sind jetzt nicht diese Homo Economici, die mit ihren Ellbogen immer alle Leute wegstoßen, sondern wir Menschen, die einfach durch die Strukturen geprägt sind. Wir müssen uns schon überlegen, welche Strukturen wir haben und eigentlich das, was menschliche Kooperation fördert und menschliche Kooperation gut tut, das auch gesellschaftlich etablieren. Und in welcher Welt leben wir? Was haben wir für ein Weltbild in der Donutökonomie? Ganz klar, die Welt ist komplex. Das heißt, es gibt Interaktionseffekte, es ist nicht einfach nur Angebot-Nachfrage, so eine mechanistische Input-Output-Vorstellung, sondern die Welt, ja, alles hängt mit allem zusammen. Komplexitätsdenken, nichtlineare Effekte, also sowas wie Kipppunkte, ja. Und dann kriege ich ein komplett anderes Wirtschaftsverständnis und dann muss ich eigentlich viel, viel mehr in Dynamiken, in Prozessen und in Wechselwirkungen denken und nicht nur der Preis regelt alles und die Menschen maximieren einfach nur ihren Nutzen. Und es führt zu 2 großen Grundprinzipien, wie man Wirtschaft organisiert, also Prinzipien 5 und 6 in der Donutökonomie. Das heißt, wir machen nicht nur Nachhaltigkeit, dass wir das Natursystem nicht abbauen, sondern wir müssen unsere Lebensgrundlage auch so strukturieren, dass wir eigentlich mehr von diesen Lebensgrundlagen haben, was in der Donutökonomie heißt regenerativ. Und wie gehen wir eigentlich mit dem Wohlstand, dem materiellen Wohlstand, den eine Wirtschaft erzeugt, um? Der muss eigentlich immer umverteilt werden oder so verteilt werden, dass alle davon viel profitieren. Wir müssen die Wirtschaft so organisieren, dass wir nicht dann irgendwie nachverteilen müssen über Steuern und so weiter, sondern dass die Wirtschaft automatisch es schafft, dass eigentlich alle ein gutes Leben und Wohlstand für alle haben. Also wir müssen die Wirtschaft redistributiv organisieren, wir müssen die Wirtschaft regenerativ organisieren. Und innerhalb der Donutgrenzen kann es Wachstum geben, also Wachstum per se ist jetzt nicht schlecht oder gut, sondern es muss halt einfach eine sozial-ökologische Struktur haben. Und was das für die Welt heißt, hat dann zum Beispiel die Wellbeing Economy Alliance damals in diesem großen 7 Ideas for the G7, also 7 Ideen für den G7 mal zusammengefasst, was sehr ähnlich dieser alten Forderungen von ATTAC ist. So, also der Donut ist umsetzbar, gibt eine total schöne bildliche Darstellung davon in dem Bildband und gibt es auch online viele Bilder, realutopien.info. Dort wurde einfach mal gezeigt, da gibt es auch ein Bild von Hamburg, wie würde Hamburg ausschauen, würde eine sozial-ökologische Transformation erfolgreich sein. Das heißt, es wäre dann einfach mehr Fahrradwege, mehr Solarenergie, mehr Grün in der Stadt, um einfach die Hitzedynamiken zu brechen, mehr öffentliche Räume und so weiter. Es ist alles machbar, es ist alles denkbar und es findet auch bereits Widerhall in der Politik. Es gab auch vor 2 Jahren diese große Konferenz von verschiedenen Fraktionen im Europaparlament, die Beyond Growth, also die Konferenz jenseits des Wachstums im Europaparlament, und die kann man sich auch online nochmal anschauen, wo auch Kate Raworth einen relativ großen Vortrag gehalten. Und dasselbe gibt es auch aus der Donut Bewegung aus der Wellbeing Economy Alliance auch für Unternehmen. Es gibt einen Business Guide, wie und auch mit Beispielen, wie würden Unternehmen anders operieren, würden wir eine Donut-Ökonomie umsetzen. Empfehle ich allen, wer sich die Folien anschaut, unter goliathwatch.de/info kann die ganzen Literatursachen nachschauen. Diesen Vorschlag der Donut-Ökonomie, ähnlich wie bei der Gemeinwohlökonomie und beim Neosozialismus, geht immer vor, wir brauchen weniger Konkurrenz, Monopolwirtschaft, sondern wir brauchen mehr Demokratie und mehr Solidarität. Das ist mal ganz, ganz klar, allen diesen Vorschlägen, die es eigentlich gibt, zeigt eigentlich, wir müssen diese Konkurrenz, diese Monopolstrukturen, den Kapitalismus viel, viel stärker einhegen, begrenzen, und wo der dann endet, ist eine relativ offene Frage. Man steht halt schon, man muss halt den Kapitalismus schon wieder klare und sichtbare Grenzen setzen und sehr, sehr stark zurückführen, bis halt hin auch zu Vorschlägen, die ihn eigentlich dann überwinden, was nicht heißt, dass es keine Märkte mehr gibt. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. So, das andere ist halt diese Vorstellung von Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie, die sehr stark einfach immer noch so ein Konkurrenzmarktsystem aufrechterhalten will mit einer anderen Bilanzierung und Steuern. Das finden wir halt immer relativ begrenzt, insbesondere weil jetzt in der aktuellen Umsetzung eigentlich meistens nur über die Bilanzierung gesprochen wird und relativ wenig, ich habe relativ wenig Leute gesehen von der Gemeinwohlökonomie, die sich zum Beispiel dann bei Finanzmarktregulierung einsetzen, was aber Christian Felber auch vorschlägt, oder sie sich auch nicht engagieren im Bereich Konzernmacht beschränken, was auch ein Thema ist von Christian Felber. Also die aktuelle reale Kampagnenumsetzung der Gemeinwohlökonomie bleibt eigentlich bei einer alternativen Bilanzierung leider stehen. Da ist die Donutökonomie schon weiter. Bei der Commons-Bewegung ist es anders. Die hat einfach schon relativ viele positive Beispiele. Jetzt hier in Schleswig-Holstein gerade im Bericht rausgekommen, dass ja jetzt im Zuge dieser ganzen Trump- und Digitalgigant-Debatte ja umgesetzt wird von Microsoft und diesem ganz, ganz großen Digitalkonzern hin zu einer freien Commons, also ein Freigut-Software umzustellen, also Open Source. Macht jetzt gerade Schleswig-Holstein, München war schon dort, aber das ist jetzt ein Beispiel, wo man sieht, dass Commons, Güter, die frei ohne Privateigentum produziert werden, eigentlich für alle frei zugänglich sind, eigentlich entstehen, wirtschaftlich funktionieren und geteilt werden. So was, das bekannteste 25-jährige digitale erste Weltwunder ist natürlich die Wikipedia. Ja, die können alle mitschreiben und jeder kann sie nutzen. Super gut. Dasselbe gibt es auch von Lobby Control für Lobbygruppen. Die haben halt immer relativ stark Einfluss genommen auf die Wikipedia. Insbesondere will ja die Wikipedia nur die Sachverhalte neutral darstellen und nicht diese ganzen politischen Analysen mitzeichnen. Deswegen gab es die Lobbypedia. Es gibt das weltweit stärkste Statistikprogramm R. Und wir nehmen aktuell zum Beispiel mit Big Blue Button unsere Videokonferenzen auf. Das ist auch Open Source. Es gibt total viele Beispiele, wo Creative Commons oder auch nur die ganzen Bilddatenbanken, die es als Gemeingüter gibt, einfach funktionieren. So, wir sehen also, es gibt einfach schon das Beispiel, dass wir auch mit anderen gemeinschaftlich Sachen produzieren können. Großer Hinweis, finde ich immer relativ gut, ist halt die Kommune in Niederkaufungen, die einfach die größte Kommune, dort leben 80 Menschen zusammen, mit Gemeingütern schmeißen alle Einkommen in einen Topf und jeder nimmt raus, was er will, und es funktioniert. Also es gibt total coole Beispiele, wie wir anders wirtschaften können. Und jetzt gehen wir weiter zum letzten Vorschlag von Klaus Dörre, dem Neosozialismus. Ja, hört sich erstmal relativ hart an. Will den Klaus Dörre zurück in die DDR? Nein. Der will jetzt nicht zurück in die DDR, sondern sagt, ja, wir müssen genau diese Fehler bisher erprobter sozialistischer negativer und gescheiterter Erfolge, DDR einfach mal anschauen und dort mal klarkriegen, warum das gescheitert ist und was wir daraus lernen können, eigentlich für den Sozialismus, genauso wie halt viele Marktradikale natürlich aus dem Manchester-Kapitalismus oder aus dem Versagen der kapitalistischen Revolution halt auch gelernt haben und natürlich dann so Konzepte wie von Ludwig Erhard, Walter Eucken der sozialen Marktwirtschaft etabliert wurden. Also es heißt, muss halt schon lernen aus den Scheitern der stalinistischen Planwirtschaft. Und das heißt, für Klaus Dörre gibt es diese 8 bekannten Thesen, die auch in den Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen. Die sagen halt, wir müssen politische Macht begrenzen, es darf keine Einparteiendiktatur geben, Demokratie ist wichtig, wir brauchen Freiheitsrechte, wir brauchen eine ganz klare Aufarbeitung und es muss halt eine Mehrheit geben für eine neosozialistische Gesellschaft und Wirtschaftsstruktur. Postwachstum kritisiert er relativ stark, weil das alleine halt relativ inhaltsleer ist. Und ein neues Wirtschaften muss von ihm fünf Kernelemente haben. Es braucht eine ökologische Regulierung der Produktion. Wir brauchen Gleichheitspolitiken. Wir brauchen Wirtschaftsdemokratie, so wie im Beispiel von Ota Schick. Da sage ich jetzt gleich nochmal was. Wir brauchen kollektive Eigentumsform und wir brauchen da wirklich eine radikale Veränderung. Also wirklich schon eine klar linke, sozialistische, wirtschaftsdemokratischen Umbau. Dafür muss es eine breite gesellschaftliche Mehrheit geben. Dafür muss man eine Klassenpolitik emotionalisieren, so Klaus Dörre. Und man muss halt leidenschaftlich, nicht nur emotional, kopfmäßig sagen, so ist es, sondern es gibt genau viele coole Beispiele, wie einfach eine linke Antwort auf Marktfundamentalismus eigentlich schon massiv viele Antworten hat. Und es gibt da viele Beispiele, wo das auch schon dann sich in der Politik aktuell in Deutschland niederschlägt. Bei Klaus Dörre, die Anregung war halt immer, wir brauchen für die sozial-ökologische Transformation Transformationsräte, was in Hamburg zum Beispiel schon seit den 90ern der Zukunftsrat ist, jetzt auch Bremen mit dem Transformationsrat, wo Gewerkschaften, Unternehmen, Zivilgesellschaften mit Politik zusammensitzen und regt, wie kriegen wir es gemanagt, die Wirtschaftsstrukturen anders zu gestalten, demokratisch oder halt auch Aufbruch in den Gewerkschaften.
Es braucht positive Vorstellungen von Zukunft. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man so etwas wie eine nachhaltig sozialistische Gesellschaft erstmal vorstellbar machen muss, im Sinne einer konkreten Utopie. Nicht? Das, was wir brauchen, ist der Übergang zur Produktion langlebiger Güter und nachhaltiger Dienstleistungen, die, wenn sie hergestellt sind, entsprechend teuer sind. Wenn wir die Klassenspaltung in der Gesellschaft nicht vertiefen wollen, bedeutet das, dass wir Umverteilung brauchen. Von oben nach unten und von Zentrum in die Peripherie, demokratisches Umverteilen. Und wir brauchen eine demokratische Planung der verfügbaren Ressourcen. Keine von staatlich oben oktroyierte Planung, aber eine Planung, die sozusagen positive Anreize schon in die Preisbildung mit reinnimmt, zum Beispiel das Überwinden des Gender Pay Gap, das könnte man positiv honorieren, schon in der Preisbildung, in den Beziehungen zwischen Unternehmen und so weiter und so weiter. Das ist alles ausgeführt in meinem Buch.
Die ganze Idee von Neosozialismus ist jetzt nicht nur auf Klaus Dörre beschränkt, sondern gibt es zum Beispiel natürlich in der USA, AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, die sich ja als Sozialistin bezeichnet, oder halt Jeremy Corbyn in Großbritannien. Also es gibt halt schon auch viele Bewegungen, die sagen, wir müssen eigentlich die sozialistische Idee wieder neu denken und ausweiten. Und es geht da auch zurück natürlich auf Debatten wie zum Beispiel halt in der Tschechoslowakei während dem Prager Frühling, wo Ota Schick, damaliger, also mega bekannter Ökonom und dort halt Wirtschaftsminister war, wir müssen einfach den Sozialismus demokratisieren und zu einer demokratischen Wirtschaftsordnung weiterentwickeln. Da gab es dann relativ dicke Bücher von Ota Schick, Humane Wirtschaftsdemokratie, sehr zu empfehlen, was sich dann halt einfach in anderen Arbeiten, wie zum Beispiel bei Winfried Vogt, Theorie einer liberalistischen Ökonomie halt weiterentwickelt hat. Oder wenn man sich nochmal weitergehen will in den Wirtschaftswissenschaften, sich halt Bücher anschaut, wie vom Wolfram Elsner aus Bremer Microeconomics oder auch das Microeconomic-Buch aus dem analytischen Marxismus von Samuel Bowles. Also es gibt ganz, ganz viel Wirtschaftswissenschaft, die eigentlich genau dieses Denken einer neosozialistischen, wirtschaftsdemokratischen Umgestaltung eigentlich massiv befördert. Und vielleicht eines der anschaulichsten Beispiele ist zum Beispiel die Kommunistische Partei in Indien, in Kerala, die dort seit Jahrzehnten regiert. Wir haben in Kerala in Indien einen der ärmsten Bundesstaaten Indiens, der aber die höchste sozialen Erfolge charakterisiert, wo es natürlich dann eine breite Sozialstaatlichkeit, eine breite Umverteilungspolitik der Kommunistischen Partei und immer sehr stark von Amartya Sen rezipiert wird. Ich habe ein Land, das ist wirtschaftlich relativ schwach, hat aber ein mega krasses wirtschaftsgerechtes Leben, weil einfach Wirtschaft demokratisch gestaltet und organisiert wird. Und das führt eigentlich in so einen Ausspruch, den wir halt immer oft verwenden bei Goliath Watch, das auch vertont wurde von Uta Kerr: Es geht nicht um ein Stück von Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Also es geht nicht um die Einkommensverteilung, wie wir die anders gestalten, sondern wir müssen darüber reden, wie kommt diese Einkommensverteilung zustande, wie organisieren wir die Wirtschaftsstrukturen. Also es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und nun kann man sich natürlich fragen, haben wir denn eigentlich wirtschaftsdemokratische Elemente? Gibt es denn planwirtschaftliche Strukturen? Natürlich. Wir haben Mischsysteme. Es gibt nirgendwo das alles über Konkurrenz und Konkurrenzmärkte und privatwirtschaftlich und über Lohnarbeit alleine läuft. Also allein schon die ganze Hausarbeit ist ja nicht irgendwie hundertprozentig lohnmäßig organisiert. Ja, es ist jetzt nicht so, dass sich jeder abwaschen einkauft und Kindererziehung, ja, oder Pflege. So, das heißt, wir haben eigentlich da schon einen Teil, und das andere ist, wie hoch ist denn der Staatsanteil? Wir haben Rentenformel, Rentenpläne, wir haben Lehrpläne, Bildungspläne, wir haben eine Rentenformel, Polizei, Gesundheit, öffentlicher Personennahverkehr, Daseinsvorsorge, Wasserversorgung und so weiter, wird ja alles staatlich durch planwirtschaftliche Instrumente organisiert. In Deutschland sind das 45%. In Schweden sind es über 50%, ja, und in der USA auch 38%. Wir haben eigentlich einen relativ hohen planwirtschaftlichen Anteil, obwohl wir eigentlich eine monopolkapitalistische Konkurrenzwirtschaft als Hauptelement haben. Also neosozialistische Elemente gibt es, die funktionieren und sind ausbaubar. Jetzt will ich noch auf einen weiteren Teilbereich eingehen, den ich immer relativ spannend finde, ist diese ganze solidarische Ökonomie, die aus Lateinamerika kommt, was man in Deutschland halt relativ stark kennt mit der solidarischen Landwirtschaft, dass sich eigentlich Verbraucherinnen und Produzentinnen zusammentun und eigentlich in so einer genossenschaftlichen Struktur solidarisch Gemeinschaft wirtschaften. Es gibt einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm von Naomi Klein, The Take, was das aber in Südamerika heißt. Dort werden Fabriken von Arbeiterinnen besetzt und es wird dann gemeinschaftlich weiterproduziert. Total cool, wurde in Hamburg ja einmal bei Hess Natur versucht mit Unterstützung von Antag Deutschland, hat dann nicht funktioniert, weil dann doch die Mitarbeiterinnen wieder den Privatinvestor wollten. Aber das funktioniert. Wir haben große Genossenschaften wie Mondragon in Spanien oder hier in Hamburg. Die Fuchsgenossenschaft, wo 250 kleine und mittelständische Künstlerinnen und Betriebe, Handwerkerinnen eigentlich eine riesige Genossenschaft gegründet haben und dort ein großes Gebäude sich gekauft haben von der Stadt und das eigentlich relativ gut funktioniert und expandiert. Ja, oder auch Internet. Viel im Digitalbereich wird heute ja von kleinen Genossenschaften, wie zum Beispiel die Host-Sharing-Genossenschaft zum Beispiel organisiert. Oder wir haben ja noch immer noch in Deutschland ein Drittel des Bankensektors sind Genossenschaftsbanken. Also Raiffeisen und Volksbanken. So, also diese ganzen wirtschaftsdemokratischen, neosozialistischen Konzepte funktionieren, werden umgesetzt und sind erfolgreich, nicht nur eine Nische. Das heißt aber, nochmal zurück, um diese drei großen Blöcke zusammenzufassen, wir sehen, alle Systeme, die heute funktionieren und sozialökologisch sinnvoll sind und effektiv sind, haben eigentlich immer die Grundelemente, die kapitalistische Konkurrenz, das Ellbogenverhalten wird zurückgedrängt, die alleinige Dominanz weniger profitmaximierungsgetriebener Großkonzerne begrenzt oder abgeschafft und wir haben mehr Demokratie und mehr Solidarität. Wenn man jetzt weiter in die Literatur schaut, gibt es total viele spannende Sachen. Ich komme jetzt auch langsam zum Ende. Es gibt halt eine große Debatte oder große Publikationen, zum Beispiel von Pat Devine, Democracy and Economic Planning, wo das eigentlich nochmal relativ stark systematisiert wird, oder halt im letzten Jahr, was in der New Left Review, einem der führenden marxistischen wirtschaftlichen Journals von Aaron Banawath, zum Beispiel Beyond Capitalism, halt auch nochmal aufgemacht wurde, oder zum Beispiel in diesem Online-Spiel und dieser Online-Konzept von Half-Earth Socialism. Diese neuen sozialistischen, wirtschaftsdemokratischen Konzepte mit Teilen von Planwirtschaft haben aber immer auch privatwirtschaftliche, marktbasierte Unternehmen beinhaltet. Das heißt nicht, dass man wieder zurück will in so eine hundertprozentige Planwirtschaft wie in der DDR, sondern man will eigentlich das, was Uta Schick und viele schon gedacht haben, eigentlich dort eigentlich weiterführen, zu sagen, es gibt einen Teil, wo man eigentlich weiterhin die kleinen Betriebe, die kleine Bäckerei, Bäcker Lutze, Bäuerin Erna, dass die eigentlich alle weiterhin eigentlich existieren sollen. Aber wenn halt die wirtschaftlichen Strukturen relativ groß werden und der Einfluss von diesen Betrieben halt dominant wird, muss das demokratisch halt rückgebunden werden. Und damit habe ich halt eine Mischung aus wirtschaftsdemokratischen Planelementen und privatwirtschaftlicher Initiativen. Es gibt viele Überblickssammelbände, die meistens halt nicht so groß bekannt sind. Ich habe einmal mitgeschrieben, ja, beim ATTAC im Wissenschaftlichen Beirat, bei dem ABC der Alternativen, das jetzt kostenlos auch auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung einsehbar ist, die ganzen Artikel. Es gibt aus dem globalen Süden, das kam vor 2 Jahren raus, von Alberto Acosta aus Lateinamerika, das Pluriversum. Was wird im globalen Süden alles gedacht, ist auch kostenlos als Commons, als Gemeingut, auch lesbar, kann man sie natürlich auch als Buch dann kaufen beim Spack Verlag. Und was sehr zu schätzen ist, ist die Arbeit von Jan Groß, der seit Jahren mit seinem Podcast Future Histories eigentlich genau diese ganzen Debatten, wie können wir ein Wirtschaften, das demokratisch, sozial, ökologisches Denken und uns wirtschaftsgerechtiger bringt und ein gutes Leben für alle, da können wir dann super gut auch nochmal die unterschiedlichsten Debatten und Interviews auch nachhören. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Konzepte, die bei allen gemein haben. Wir müssen eigentlich die kapitalistische Konkurrenzwirtschaft einschränken. Und das versuchen wir auch hier bei unserem Podcast, die Schatzinsel. Und ich versuche das jetzt auch wieder in den Kursen hier bei der Volkshochschule Hamburg wieder anzubieten. Und es wird auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr auch einen 5-tägigen Bildungsurlaub dazu geben. Genau, das Ganze ist natürlich nicht kostenlos. Wir brauchen Geld. Ja, es ist immer hart dazu. Ich bin immer nicht der große Fundraiser, aber wie gesagt, unser Podcast läuft halt auch ehrenamtlich und wir müssen halt irgendwie die Technik zahlen und uns irgendwie halt die Recherchearbeit finanzieren. Wenn ihr spenden könnt, spendet gerne für uns. Ihr findet alles auf goliathwatch.de. So, wenn ich jetzt die ganzen Sachen zusammentrage, muss ich sagen, also die soziale Marktwirtschaft ist halt eine Konkurrenzwirtschaft in einer sehr marktfundamentalistischen Form, die uns in sozial-ökologische Probleme gebracht hat. Das ist also nicht zukunftsfähig, deswegen bin ich halt auch diesen ganzen grünen sozial-ökologischen Marktwirtschaftskonzepten sehr skeptisch gegenüber. Ich finde, das ist, kann man halt machen, aber es ist halt immer nur so ein Fix, so ein kleiner. Die Gemeindeökologie hat auch sehr, sehr stark, die geht halt weiter als nur eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, aber bleibt halt auch sehr stark in diesen Marktwirtschaftsstrukturen hängen und macht aktuell relativ wenig, wirklich halt Konkurrenzmärkte umzubauen. Deswegen finde ich halt Commons, Ökosozialismus, Donutökonomie als die großen Leuchttürme in der Debatte, die aber halt, wenn man sich so andere Debatten wie Pet Divine, Pluriversum, geht eigentlich alles stark in die Richtung. Wir haben dann einmal so eine Landkarte gemacht, wo wir das Ganze zusammengetragen haben. Also mindestens Keynes und Norwegen, da ist so die Scheidelinie, alles, und da müssen wir halt viel weiter in die Richtung gehen von Wirtschaftsdemokratie, Marktgestaltung, Marktsteuerung. Und dann kommen wir eigentlich in eine Welt, die den Donut realisiert. Klar gibt es da Widerstände, ich habe ja gesagt, wir haben riesige Großkonzerne, die ein Fünftel unseres Reichtums uns rauben. Wir haben 25.000 Konzernlobbyisten in Berlin, in Brüssel ähnlich. Ja, und wir haben halt diesen Standortnationalismus. Ja, wir können ja nicht, weil wir sind in Konkurrenz mit China und mit wem nicht allen. Insbesondere wer dieses Wir ist. Ja, wir wollen ja alle ein gutes Leben haben. Und es wird halt ganz massiv dieser Markt. Also wenn wir dem Markt, sprich den Großkonzern und der Konkurrenz alles opfern und irgendwie den Überreichen so möglichst viel Geld geben, dann wird schon irgendwie werden. Das funktioniert ja nicht. Und deswegen müssen wir halt diesen Monopolkapitalismus zurückbauen. Jetzt mein letzter großer Punkt, was spricht denn dagegen? Ist es jetzt einfach nur so eine Positivgeschichte und alles wird super cool funktionieren? Natürlich nicht. Ja, was wir einfach sehen müssen, ja, ist, wenn wir den Monopolkapitalismus zurückbauen, gibt es natürlich schon auch Nachteile dabei. Und der erste große Antwort, der immer kommt, ja, dann geht ja das Wirtschaftswachstum, also der materielle Wohlstand, zurück. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich vermute zwar schon, dass der materielle Wohlstand zurückgehen wird, aber es ist jetzt nicht so eindeutig, wie das Marktradikale immer so formulieren. Weil wir haben ja jetzt schon mega krass, also wir verlieren ja schon mindestens ein Zehntel unserer Wirtschaftsleistung aufgrund der Monopolisierung. Und wir haben ja mega krasse Marktversagenstatbestände. Also die Klimakatastrophe ist ja das, dass die Konzerne, insbesondere die fossilen Konzerndinosaurier, so viel CO2 produzieren, dass es ja unseren Wohlstand, unsere Lebensqualität zerstört. Also das haben wir ja, das würden wir, wenn wir sozial-ökologisch umgestalten, ja alles zurücknehmen. Ja, und das ist halt die Frage, ob das nicht sogar die Reduktion des Arbeitszwangs, diese Lohnabhängigkeit, ja, wenn wir eigentlich alle viel, viel bessere Einkommen haben, ja, ja, dann wird natürlich die Arbeit, ja, und der Arbeitszwang zurückgehen, und natürlich wird man nicht mehr so viel in diesen harten Konkurrenzsituationen arbeiten. Aber führt es dann dazu, dass es wirklich material weniger wird? Vermutlich schon, aber jetzt nicht so mega viel. Insbesondere würden ja alle dann ein gutes Leben haben und nicht nur die wenigen Überreichen. So, das ist das eine. Wie schaut es denn mit der Effizienz aus, mit dem materiellen Wohlstand? Der nächste Punkt, der vielleicht nochmal wichtig ist, die Frage, ja, da müssen wir viel mehr uns demokratisch engagieren. Ja, das ist ein Nachteil. Ich finde es eher positiv, es können alle mitreden und wir können einfach mal darüber reden, wie wir eigentlich unsere Wirtschaft gestalten. Und nicht nur der Chef sagt, sind ja meistens auch nur Männer, ihr macht jetzt das, das oder das, oder ihr kriegt halt nur diese Form von Online-Streaming-Angeboten. Das wäre doch cool, wenn wir eigentlich gesellschaftlich viel mehr mitentscheiden, wie Sachen funktioniert. Das heißt halt mehr Gesellschaftsarbeit. Genau. Und es heißt natürlich für den globalen Norden, wie hier in Deutschland, dass natürlich die oberen reicheren Einkommensgruppen natürlich verlieren werden. Ich gehe mal schon davon aus, dass eigentlich so ein Fünftel unseres Reichtums eigentlich mal umverteilen müssten, den globalen Süden eigentlich mit dem globalen Süden teilen müssten. Ich erwähne ja nochmal die Berechnungen vom Club of Rome mit der Studie Earth for All. Die sagen ja ungefähr 2% über mehrere Jahre, was vermutlich dann irgendwann so ein Zehntel oder ein Fünftel des Vermögens hier bedeutet. Aber es heißt ja nicht, dass sie dann alle irgendwie hier ein schlechtes Leben haben, sondern wir hätten alle ein gutes Leben. Bloß die Überreichen, die haben natürlich dann bedeutend weniger. Genau, und der letzte Punkt, ja, kurzfristig heißt es natürlich, dass es Konflikte geben wird, dass dort ganz viel politische Arbeit ist, das halt durchzusetzen. Klar, das gute Leben fällt nicht einfach so vom Baum wie so ein Apfel. Aber wenn wir das halt nicht tun, werden wir halt weiterhin in dieser sehr schlechten und sehr unguten Situation halt leben und die Folgen sind ja sichtbar und die Katastrophe in der 3-Grad-Welt leben ist nicht schön und die Anzahl der Menschen, die diesem System einfach nicht ein menschenwürdiges Auskommen haben, ist riesig. Von dem her ist das bessere Leben zwar viel Arbeit, aber ein besseres Leben ist auf jeden Fall ein besseres Leben. Das haben wir jetzt in diesem Wirtschaftssystem nicht. Und damit will ich schließen und so einen Ausblick wagen. Es gibt total viele Alternativen, die besser sind als das heutige Wirtschaften dieser monopolkapitalistischen Struktur. Das ist machbar. Es gibt total coole Projekte, Kampagnen und Netzwerke, wie zum Beispiel die Wellbeing Economy Alliance weltweit. Es machen sich Städte auf dem Weg, wie zum Beispiel in Deutschland Neuss und Krefeld, Amsterdam, Brüssel. Ja, Hamburg ist jetzt noch nicht dabei, aber hier wird auch schon diskutiert. Von dem her, es ist eine andere Welt möglich. Leute fangen an und es wäre total schön, wenn sich mehr Leute engagieren. Es gibt jetzt auch das bundesdeutsche Netzwerk für die Wellbeing Economy Alliance, Reclaim the Economy. Von dem her, es passiert total viel und wir freuen uns, wenn mehr Leute dazukommen, weil je mehr Leute in diese Richtung aktiv werden, desto schneller wird es gehen, dorthin zu kommen. Wenn man halt nicht mitmacht, dann müssen wir halt in dieser schlechten Wirtschaft weiterhin leben mit den negativen Folgen. So, ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben, warum mehr Wirtschaftsdemokratie und mehr Gestaltung und Umgestaltung von monopolistischer Konkurrenz einfach total wichtig und sinnvoll ist und dass es auch funktioniert. Aber auf die kleinen Schattenseiten hingewiesen, die aber, finde ich, relativ klein sind. Und wir werden uns weiterhin mit Wirtschaftsthemen beschäftigen. Ich freue mich auf Feedback. Wer die Folie nochmal nachschauen will, die ganzen Literaturhinweise, verweise ich auf goliathwatch.de Zukunft. Ich freue mich auf Feedback. Schreibt uns an. Und ich freue mich immer, euch einfach nochmal einen Blick zu geben, wie könnte es anders ausgehen und wie kriegen wir eine Welt, die für alle da ist und nicht nur für wenige, ein gutes Leben für allen. Und damit euch gute Anregungen, gutes Mitdenken und bis bald. Ciao, tschüss.
Ich verstehe hier so viel, Geld ist Tyrannei. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Die Welt ist was Gemachtes. Und du lebst deine tägliche Kopie.